In einer Nacht- und Nebelaktion ließen die führenden Juden Jesus festnehmen, um ihn frühmorgens zu verhören. Es musste alles möglichst schnell und unauffällig geschehen. Es war ein scheinbares Verhör, denn sie wollten ja nicht hören, was Jesus zu sagen hatte. Sie suchten nur einen Grund, ihr Vorhaben, Jesus zu töten, zu legitimieren. Zeugen wurden für ihre falschen Aussagen bezahlt und trotzdem waren ihre Aussagen widersprüchlich, sodass Jesus nicht nach jüdischem Recht verurteilt werden konnte. Denn es brauchte 2, 3 übereinstimmende Zeugen, damit ein Urteil möglich ist. Das haben sie nicht einmal das haben sie hingebracht. Der Hohepriester versuchte es nun auf einem anderen Weg. Er will Jesus mit einer direkten Frage provozieren. Drohend fragt er Jesus, ob er der Christus, der Sohn Gottes sei. Sie wussten also ganz genau, wer Jesus eigentlich sein könnte. Ist interessant. Und Jesus gab ihm vor versammelter Menge eine klare Antwort. Du selbst hast es ausgesprochen. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und damit ist die Falle zugeschnappt. Jetzt hatten sie Jesus dort, wo sie ihn haben wollten. Und der Hohepriester zerriss vor Empörung sein Gewand und rief: Das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Gotteslästerung ist also das Urteil, für das Jesus gekreuzigt wurde. Was für ein unsinniges Urteil. Sie lügen, verleumden, betrügen, kaufen sich falsche Zeugen und werfen Jesus Gotteslästerung vor. Was für eine doppelwürdige Moral. Nun, da es beschlossene Sache war, dass Jesus sterben muss, mussten sie sich an den letzten möglichen Strohhalm klammern. Jetzt konnten sie die Regeln, dass 2 bis 3 Zeugen übereinstimmen müssen, umgehen. Der Hohepriester suggerierte den Anwesenden, dass sie nun alle Zeugen dieser Gotteslästerung seien. Und somit ist das Todesurteil aus ihrer Sicht rechtskräftig und legitimiert. Und schnell eilten sie mit Jesus zu Pilatus, dem römischen Statthalter. Er soll Jesus töten lassen, denn den Juden war es nicht erlaubt, die Todesstrafe auszuführen. Hätten die Juden Jesus getötet, wäre er gesteinigt worden. Das zeigt uns, wie gut die Prophetien im Alten Testament sind. Denn sie weisen uns darauf hin, dass Jesus an einem Kreuz hingerichtet wird und nicht gesteinigt. Übrigens, dass die Juden sagten, sie dürften das Todesurteil nicht vollziehen, das ist auch nur halb ehrlich. Denn was haben sie nachher gemacht? Sie haben Stephanus gesteinigt. Da haben sie auch nicht nach dem Recht gefragt, ob sie das dürfen oder ob die Römer das machen müssen bei Stephanus. Nein, sie haben selber Hand angelegt. Die Pharisäer hetzten das Volk gegen Jesus auf und sie setzten Pilatus unter Druck. Denn dieser war von der Unschuld von Jesus komplett überzeugt. Er sah keinen Grund nach römischem Recht, weshalb er Jesus kreuzigen lassen sollte. Und dann bedrohten sie ihn. Wenn du Jesus freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Das war eine offene Drohung an den Pilatus, dass sie ihn beim Kaiser in Rom verklagen würden, wenn er Jesus nicht verurteilt. Freund des Kaisers ist eine Würdebezeichnung und Pilatus war ein Freund des Kaisers. Aber dann bist du das nicht mehr. Also mit anderen Worten, wenn du nicht tust, was wir sagen, werden wir dem Kaiser in Rom das mitteilen, was du hier getan hast und dass du einen Konkurrenten von ihm am Leben lässt. So sah sich Pilatus widerwillig gezwungen. Also der Mann, der mir am meisten leid tut, jetzt abgesehen von Jesus in dieser ganzen Szenerie, ist der Pilatus. Der wurde dermaßen unter Druck gesetzt. Wenn er Jesus nicht verurteilt, so widerwillig sah er sich gezwungen, das Todesurteil zu sprechen. Doch zum Ärger der Feinde von Jesus ließ Pilatus mit dem Grund, das machte man, hat er ein Schild, was der Grund für das Todesurteil ist, und er ließ das ans Kreuz anheften: Jesus von Nazareth, König der Juden, in drei Sprachen. Also es ist ja großartig. Nach dem Urteil wurde Jesus ins Prätorium von einer Horde römischer Soldaten verspottet und verhöhnt. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an, setzten ihm eine Dornenkrone auf, gaben ihm einen Stock in die Hand. Das sollte wohl ein Schwert oder eine Art Königszepter sein. Sie warfen sich vor ihm nieder und spotteten: Jesus, es lebe der König der Juden. Was für ein Hohn. Was für ein Theater. Und sie demütigten und quälten ihn. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihn damit auf den Kopf. Sie schlugen ihm sozusagen die Dornenkrone in den Schädel. Man hat gar nicht zu denken, was für Schmerzen das verursacht. In einer unglaublichen Respektlosigkeit verhöhnen sie den Herrn über allen Herren. Und danach ging es zur Hinrichtungsstätte. Um das ein bisschen hier zu pausieren, möchte ich euch ein Lied vorspielen: Via Dolorosa, die Straße des Schmerzens, die durch Jerusalem geht. Und wir haben dieses Lied aufgenommen zur Corona-Zeit, als wir noch Livestream machten. Und das heißt: Auf der Via Dolorosa in der Stadt Jerusalem, da bahnten die Soldaten einen Weg, und die Menge stand und sah den Mann bestimmt zum Tod auf Golgatha. Blut rann ihm aus vielen Wunden von den Schlägen, die er litt. Dornen krönten nun sein Haupt zu Hohn und Spott, und er litt mit jedem Schritt. Die Menge schrie voll Wut nach seinem Tod. Auf der Via Dolorosa, auch der Leidensweg genannt, ging einst Jesus, unser König, wie ein Lamm. Doch er wählte diesen Weg, weil er keinen anderen sah. Auf der Via Dolorosa hin zum Tod auf Golgatha.
Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see a man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every stab. down the Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see a man condemned to die on Calvary.
Jesus wurde um 9 Uhr morgens ans Kreuz geschlagen, auf Golgatha. Von 12 bis 3 Uhr nachmittags kam eine Finsternis über Jerusalem. Und um 3 Uhr, kurz bevor Jesus starb, hörte man ihn rufen. Sag mir das nicht. Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ruft zu seinem Vater und was hier für uns besonders interessant ist, ist die Tatsache, dass Jesus ein Psalmwort hier ausspricht. Jesus zitierte oft Aussagen aus dem Alten Testament, besonders viel auch aus den Psalmen, wenn er in schwierigen Situationen sich befand. So diskutierte er zum Beispiel nicht mit dem Teufel, als er ihn vom Weg abbringen wollte. Jesus antwortete ihm immer mit Aussagen aus dem Alten Testament. Wir können also davon ausgehen, dass Jesus, bevor er starb, den Psalm 22 betete. Denn das ist der Anfang von Psalm 22. Die erste Zeile sprach er hörbar aus. Aber dann gehe ich davon aus, dass er den ganzen Psalm betete. Und das gibt uns einen ganz besonderen Einblick in die Gedanken von Jesus kurz bevor er starb. Das finde ich sensationell, dieser Einblick. Zuerst wird uns gesagt, wer diesen Psalm geschrieben hat. Es ist ein Lied Davids. David schreibt einen Gemütszustand, den er selber erlebte, doch die Tiefen und die Höhen in diesem Psalm übersteigen alles, was David erlebte. Man könnte sagen, dass Jesus hier durch David im Blick auf das Kreuz gesprochen hat und am Kreuz greift Jesus dieses Gebet auf und macht es sich zu eigen. Und dann gibt es noch eine Anweisung, wie dieser Psalm vertont werden soll. nach der Melodie einer Hirschkuh am Morgen. Natürlich wissen wir nicht, was für eine Art Musik das gewesen war. Doch nun lesen wir den Abschnitt des Psalms, den Jesus betete, bevor er am Kreuz starb. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht? Wenn ich schreie, warum bist du so fern? Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe, doch du antwortest nicht und du schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott, dem Israel Danklieder singt. Auf dich verließen sich unsere Väter, sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Sie schrien zu dir und wurden befreit. Sie hofften auf dich und wurden nicht enttäuscht. Doch ich bin kaum noch ein Mensch. Ich bin ein Wurm, von allem verhöhnt und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, verzieht den Mund und schüttelt den Kopf. Übergib deine Sache dem Herrn, der kann dir helfen. Er lässt dich bestimmt nicht im Stich. Du bist doch sein Liebling. Ja. Du hast mich aus dem Menschensoß gezogen, an der Mutterbrust hast du mich Vertrauen gelehrt. Seit dem ersten Atemzug stehe ich unter deinem Schutz. Von Geburt an bist du mein Gott. Bleib jetzt nicht fern, denn ich bin in Not. Niemand sonst kann mir helfen. Viele Feinde umzingeln mich, kreisen mich ein wie wilde Stiere. Sie reißen ihre Mäuler auf und brüllen mich an wie hungrige Löwen. Ich zerfließe wie ausgeschüttetes Wasser. Meine Knochen fallen auseinander. Mein Herz zerschmilzt in mir wie Wachs. Meine Kehle ist ausgedörrt. Die Zunge klebt mir am Gaumen und ich sehe mich schon im Grab liegen. Und du lässt das alles zu. Eine Verbrecherbande hat mich umstellt. Hunde sind sie, die mir keinen Ausweg lassen. Sie zerfetzen mir Hände und Füße. Alle meine Rippen kann ich zählen. Und sie stehen dabei und gaffen mich an. Schon losen sie um meine Kleider und verteilen sie unter sich. Bleib nicht fern von mir, Herr. Du bist mein Retter. Komm und hilf mir. Rette mich vor dem Schwert meiner Feinde. Rette mein Leben vor der Hundemeute. Reiße mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich vor den Hörnern der wilden Stiere. Herr, du hast mich erhört. In der letzten Stunde dieser schmerzvollen Hinrichtung gibt uns Jesus noch durch seinen Aufschrei Einblick in sein Herz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit weg. Ratlos stehen wir vor diesem Aufschrei von Jesus und fragen uns, wie kann Gott von Gott verlassen sein? Vielleicht seid ihr auch schon in einem Hauskreis gewesen und habt euch über diese Aussage von Jesus am Kreuz Gedanken gemacht. Ist das in sich nicht widersinnig? Oder wir könnten uns fragen, ob Jesus denn vergessen habe, warum er am Kreuz leiden muss. Doch diese Fragen gehen alle in die falsche Richtung. Dieser Aufschrei soll uns zeigen, wie tiefgründig und schwer das Leiden von Jesus am Kreuz war. Wir können uns dieses Leiden nicht so schlimm vorstellen, wie es in Wirklichkeit war. Dieser Aufschrei von Jesus zeigt uns, was es bedeutet, dass er am Kreuz für unsere Schuld zahlen musste. Am Kreuz wurde Jesus ganz Mensch und litt für unsere Schuld. Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, und genau hier geschieht das am Kreuz. Wäre Jesus nicht in diese kalte Einsamkeit gestoßen worden, würden wir uns fragen, ob das Opfer wirklich ernst zu nehmen sei. Und jene, die aus diesem Aufschrei die Schlussfolgerung ziehen möchten, dass Jesus mit diesem Aufschrei an der Existenz Gottes oder gar an der Liebe seines Vaters gezweifelt hätte, muss sich eines Besseren belehren. Die Anrede Gottes ist nämlich eine ganz persönliche: Mein Gott, mein Gott. Wer spricht schon von meinem Gott, wenn er glaubt, dass er nicht existieren würde? Die Fortsetzung des Psalms zeigt uns in aller Deutlichkeit, dass Jesus weder an der Existenz Gottes noch an seiner Güte und Barmherzigkeit gezweifelt hatte. Der Aufschrei ist ein Ausdruck der Sehnsucht nach seinem Vater, denn sein gegenwärtiger Zustand widerspricht dem Wesen seines Verhältnisses zu ihm, das er bis jetzt pflegte. Jesus klagt Gott mit diesem Gebet nicht an, er gibt seiner Verfassung und seiner Sehnsucht Ausdruck. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Na klar antwortet Gott jetzt nicht, denn Jesus muss unsere Schuld tragen. Er muss für unsere Sünde bezahlen, sonst gibt es für uns keine Rettung. Und in dieser tiefen Einsamkeit und Kälte erinnert sich Jesus daran, wie Gott aus jeder Situation helfen kann. Es fehlt ihm nicht an Kraft und Macht. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzen ihr Vertrauen auf dich, sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und sie wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Gott erwies sich gegenüber dem Volk Israel als treuer Herr. Und so wird er sich auch dem Beter gegenüber als treuer Herr erweisen. Doch bis es soweit ist, muss er die Strafe ertragen und den Spott und den Hohn erdulden. Ich bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Er wurde nicht mehr als Mensch behandelt, ein Wurm, ein Unmensch, mit dem man machen kann, was man will, bei dem man keinen Respekt mehr zeigen muss. Die Menschen zeigten ihm gegenüber keinen Respekt, sie hatten nicht einmal Mitleid mit ihm. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich, sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Sie geben durch verschiedene Gesten ihren Missfallen Ausdruck und spöttisch provozieren sie und rufen sie ihm zu: Übergib deine Seele doch dem Herrn. Sie spotteten, wie auch Matthäus berichtet. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Was ich die Überzeugung bin, dass er das sehr wohl hätte tun können. Dann werden wir an ihn glauben. Das würde ich dann wieder bezweifeln, ob sie das dann getan hätten. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Diese Menschen wussten nicht, was sie taten und wie falsch ihre Sicht der Dinge war. Jesus erinnert seinen Vater an das, was die Menschen über ihn sagen und zu ihm. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. In diesem Elend erinnert er sich wieder daran, wie Gott in seinem Leben fürsorglich begleitete. Du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließt mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit meinem Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Vom Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Bis jetzt habe ich nichts anderes gekannt, als bei dir zu sein. Diese Gemeinschaft bestimmt sein ganzes Leben, doch in diesem Moment scheint alles anders zu sein. Und so fleht er, bleib mir jetzt bitte nicht fern. Komm mir bitte wieder nahe, so wie früher. Die Not ist so bedrohlich nah. Und da ist niemand, niemand, der mir jetzt hilft. Ist uns klar, dass das unser Zustand wäre, wenn wir mit Gott nicht versöhnt wären? Die totale Verlassenheit und Kälte, die wir in Ewigkeit ertragen müssten? Sind wir uns dessen bewusst, dass die wesentlichen Punkte, die unser Leben bedeutungsvoll machen, nicht Besitztümer sind und auch nicht Ausbildung und auch nicht Ansehen? Das wichtigste Gut eines jeden Menschen ist die Beziehung. Es ist unser tiefstes Bedürfnis, zu jemandem zu gehören, geliebt und geachtet zu werden. Beziehung macht unser Leben reich und lebenswert. Und wenn diese Beziehungen alle wegfallen, dann fallen wir ins Bodenlose. Das ist der blanke Horror. Und dieser Horror hat Jesus für uns durchlitten, damit wir davor verschont bleiben und in die Beziehung zum Schöpfer treten können, dass wir diese Beziehung herstellen können. Deshalb hat er diese Gottesferne ertragen. Der Vater hat sich nicht nur von ihm zurückgezogen, sondern Jesus wurde am Kreuz angegriffen und bekämpft. Gewalttäter haben mich umringt, wie eine Herde Stiere, wie mächtige Büffel aus Baschan haben sie mich umstellt. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf, wie hungrige, brüllende Löwen. Es wurde Jesus am Kreuz bedroht. Der brüllende Löwe ist uns auch aus dem Neuen Testament bekannt. Er ist dort ein Bild für den Teufel, der die Gläubigen angreifen will. Jesus war diesen Angriffen nun ausgeliefert, während er an Händen und Füßen ans Kreuz genagelt war. 3 Stunden wurde es in Jerusalem dunkel. Und das um 12 Uhr mittags. Man könnte eine Sonnenfinsternis vermuten. Auch darüber kann man viel diskutieren. Ich denke aber, dass diese Finsternis uns zeigt, wie unsere Sünde auf Jesus geworfen wird und wie der Teufel mit seiner ganzen dunklen Gefolgschaft sich über Jesus stürzte und ihn peinigte, ihn dazu zwingen wollte, vom Kreuz zu kommen. Denn wenn Jesus das getan hätte, wären wir verloren. Die ganze dunkle Macht, eben all das, was Gott auf seinen Sohn wirft, wird in dieser Finsternis greifbar. Was Jesus am Kreuz erleiden musste, übersteigt jede Vorstellung, die wir uns machen können. Viel grausamer und brutaler als eine normale Kreuzigung, die die Römer unzählige Male im Reich durchführten. Man könnte einfach sagen, ja gut, sind noch viele Tausende wurden von den Römern gekreuzigt, jetzt ist Jesus halt einer von denen. Was ist denn da so besonders daran? Das Besondere ist, dass der Tod von Jesus eine ganz andere Dimension hat. Das sehen wir, dieser Finsternis, all das, was auf ihn einstürzte. Selbst die Kleider von Jesus wurden vor seinen Augen verteilt, wie das auch das Evangelium berichtet. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Jesus war am Ende seiner Kräfte. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft ausgetrocknet, wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Es fühlte sich an, als würde sich seine ganze Persönlichkeit auflösen. Ein unerträglicher Zustand. Und die Menschen starren ihn ohne Mitleid an. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Und das machen meine Feinde. Sie starren mich nur erbarmungslos an. Ist ihnen völlig egal. Noch einmal brechen die Gedanken der Sehnsucht nach der Erlösung und Nähe Gottes durch. Alle sind gegen mich. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zu Hilfe. Entreiße meine Seele dem tödlichen Schwert. Rette mein Leben vor den Krallen dieser Hunde. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich vor den Hörnern der Büffel. Und dann plötzlich, endlich muss man sagen, die befreiende Gewissheit. Ein Lichtblick in diesem unbeschreiblichen Leiden. Ja, du hast mich erhört. Dieser Psalm gibt uns eine kleine Ahnung davon, was Jesus für unsere Schuld leiden musste. Jesus war unschuldig. Das bezeugte sogar der römische Statthalter Pilatus. Jesus starb für unsere Schuld am Kreuz. Und Paulus beschreibt das so: Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Und wie tat er das? Wie machte er das denn? Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt. Mit Jesus ist unsere Schuld ans Kreuz genagelt. Wenn wir das begriffen haben, bleibt uns nur eines: Jesus von ganzem Herzen zu danken. In der Offenbarung sehen wir, wie Jesus angebetet wird. Die Erlösten rufen: Würdig bist du, das Lamm Gottes, das Buch entgegenzunehmen und sein Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen, Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen, Menschen aus Schlieren, aus Zürich, aus Urdorf, aus weiß ich wo, Herr, wir alle kommen. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, wir sind schnell versucht, dein Sterben am Kreuz so ein bisschen hinzunehmen und naja, sterben muss jeder. Aber was du durchlitten hast, das ist für uns fast nicht zu begreifen. Was es heißt, dass du unsere Schuld getragen hast und für unsere Schuld bezahlt. Wir können dir einfach nur Danke sagen. Danke hast du das getan. Danke warst du bereit, in diese Welt zu kommen. Im Wissen darum, dass du für unsere Schuld diese Hinrichtung über dich ergehen lassen musst. Aber nicht nur die Hinrichtung, sondern der ganze Kampf, die ganze finstere Welt über dich hineinbrach. Das hast du für uns getan. Wir danken dir. Amen.